Die Retrospektive in diesem Jahr, wild, schräg, blutig heißt das. Kultiges aus Ostdeutschland und Westdeutschland, Filme der 70er Jahre, die so ein bisschen in dem Niemandsland zwischen Bahnhofskino und neuen deutschen Autorenfilm sind. Also Filme, die so ein bisschen was von beiden vielleicht auch manchmal haben. Worum geht's bei dieser Retrospektive?
Wir wollten einen kleinen Streifzug machen durch die 70er Jahre. Also früh stand eigentlich fest, dass wir gerne wieder ein deutsches Thema machen wollten. Das war also aus meiner Sicht auch ein expliziter Wunsch von Rainer Rother. Das ist ja seine letzte Retrospektive, seine letzte Berlinale als künstlerischer Direktor der Kinemathek und auch als Sektionsleiter. Deswegen machte das Sinn. Wir hatten großen Erfolg mit der Retrospektive 2024 mit dem deutschen Thema. Wir wollten da so ein bisschen anknüpfen. Und als wir dann so ein bisschen weitergedacht haben und wir verschiedene Themen hatten wir so einen Arbeitstitel, der hieß Guilty Pleasures. Und daran haben wir uns dann so gesagt, ja, das Genre, das wäre schon spannend. Und das hatten wir Trisha Tuttle dann als neue Intendantin der Berlinale vorgestellt. Sie hat ein super Feedback uns gegeben, weil sie sagte, das überrascht, das ist etwas, was die Retrospektive also noch nicht gemacht hat und was das Publikum vielleicht nicht erwartet. Und man würde es vielleicht auch nicht so super direkt mit der Berlinale verbinden. Und das fanden wir super, also dieses Moment einzufangen, zu sagen, ja, wir gehen ja jetzt mal in dem Sinne in die Vollen, obwohl es nur 15 Filme sind, und zeigen etwas, was man vielleicht eben nicht direkt mit der Berlinale Retrospektive in Verbindung bringt.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein neuer Blick auf die Filmgeschichte? Trisha Tuttle hat ja selbst bei einer Liste fürs British Film Institute unter anderem angegeben, dass sie Wenn die Gondeln Trauer tragen von Nicholas Roeg als einen ihrer Lieblingsfilme bezeichnet und sogar den Terminator von James Cameron. Also auch das ist ja auch eine andere Generation von Festivalleitung in dem Fall.
Würde ich absolut bejahen. Also sie hat ganz früh schon gesagt, dass sie auch Alien total toll findet. Da sind wir sehr, sehr verbunden. Also ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube schon, also dass das Genre sozusagen jetzt nicht mehr oder das schon seit längerem nicht mehr ins Abseits geraten sollte, auch eben weg vom Kanon und einfach mal zu schauen, was ist denn noch in der deutschen Filmgeschichte passiert? Und da sollte man vielleicht genau einfach so eine Nivellierung hinbekommen, zu sagen, das gab es eben auch. Und es sind sehr, sehr spannende Filme, die auch unglaublich viel über ihre Zeit eben erzählen.
Das sind ja sehr unterschiedliche Genres, die da angegangen werden. Horrorfilme, Thriller, vielleicht auch sogar ein Musical dabei. Auch eben wirklich sehr schräge Filme, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat oder die vielleicht gar nicht so im Gedächtnis geblieben sind. Aber wenn wir uns dieses Oberthema der 70er Jahre anschauen, was außer diesem Zeitrahmen eint denn diese Filme vielleicht noch vom Stil oder von der Haltung her?
Wir mussten uns wirklich überlegen, wie machen wir das bei 15 Filmen und dann die 70er in Ost- und Westdeutschland, also eine Menge, Menge Filme. Und dann sind wir dazu übergegangen, uns diese drei Adjektive, die wir dann für den Titel zusammen hatten, wild, schräg, blutig, eigentlich als Aushängeschild zu nehmen, weil wir können jeden Film, den wir ausgewählt haben, mit einem, mit beiden oder sogar mit drei von diesen Adjektiven belegen. Und das war sozusagen auch so ein Kriterium, wie wir die Filme zueinander ins Spiel gebracht haben. Und man muss eben auf der ostdeutschen Seite sagen, klar, wir finden da jetzt eben keinen Horrorfilm. Es wäre super spannend gewesen, aber sowas gab es einfach in den DEFA-Studios nicht. Und da haben wir diese wirklich außergewöhnlichen und wirklich spaßmachenden Musicals gefunden, die also wirklich unglaublich schräg sind und extrem gut unterhalten. Und da dachten wir, das passt eigentlich gut als Nuance, sozusagen im Gegensatz zum westdeutschen Kino, wo wir diese Gangsterfilme haben, diese Überfallfilme, diesen Hauch von wirklich Exploitation, der einmal so auch ins westdeutsche Kino gebracht wurde. Und das ergänzte sich dann ganz gut.
Es ist ja erstaunlich, dass, wenn wir uns das Filmsystem in der ehemaligen DDR angucken, die DEFA, dass es dort überhaupt Filme gab, die so ein bisschen in der Produktion über die Stränge geschlagen haben. Das sind ja vermutlich auch, zumindest für alle aus Westdeutschland sowieso, aber auch filmhistorisch betrachtet, auch so die unbekannten Schätze dieser Retrospektive.
Würde ich absolut bejahen. Die Filme, wenn man sich die anschaut, die haben auch extrem etwas so Regimekritisches, aber eben verpackt in einer Komödie oder in einer Parodie, wie Naked I Speak. Und sie sind produziert worden, sind auch ins Kino gekommen. Und das macht super Spaß, auch aus der heutigen Perspektive zu sehen, okay, was wird denn da wirklich alles thematisiert? Also, wie gesagt, ein Flughafen, der Flughafen in Berlin, der immer permanent Baustelle ist, der nicht fertig wird. Das hat auch unheimlich viel von heute immer noch. Das hat uns überrascht. Und das war eben auch ein Grund, diese Filme auszuwählen, weil man darin auch sehen kann, gesellschaftliche Kritik konnte passieren, eben verpackt in Genrefilmen. Das Gleiche gilt aber auch für die westdeutschen Filme.
Wenn wir uns da mal so Filme angucken wie Deadlock von Roland Klick oder Blutiger Freitag von Rolf Olsen beispielsweise oder auch Einer von uns beiden von Wolfgang Petersen mit Klaus Schwarzkopf und Jürgen Prochnow, noch bevor sie Das Boot gemeinsam gedreht haben. Das sind ja richtig knallige Filme, die heutzutage auch sehr cool, sehr frisch und teilweise auch überraschend anders wirken. Wenn wir jetzt zurückschauen auf das Autorenkino der 70er Jahre, dann sind diese Filme ja, würde ich mal behaupten, fast sogar ein bisschen besser gealtert oder haben etwas Heutiges so, sind auch irgendwie so ein bisschen modern immer noch auf ihre Art und Weise. Ist das nur Nostalgie oder gibt es da tatsächlich auch Verbindungen zum heutigen Kino und ist das für heutige Zuschauerinnen und Zuschauer interessant?
Ich würde schon sagen, dass es Verbindungen gibt. Also wenn wir heute wieder eine Welle von Gangsterfilmen haben oder auch in der Gangster in Serien wieder vorkommen, in heutigen Produktionen, dann hat das schon etwas damit zu tun, dass es Verbindungen gibt. Also wir hatten zur Retrospektive einen Talk, den Eröffnungstalk mit Jan Bonny und Christoph Hochhäusler, die ja beide sich mit diesem Genre, sage ich mal, beschäftigen. Also beide auf ihre ganz eigenen Arten Gangsterfilme gemacht haben. Und die da schon Verbindungen gesehen haben. Also der Gangster, der eine Person ist, der aktiv wird innerhalb einer Gesellschaft, der nicht tatenlos der seine eigenen Regeln versucht aufzustellen, dieses Pursuit of Happiness, of Money sozusagen, dieses schnelle Reichtum, das ist schon etwas, was immer mal wieder auftaucht im deutschen Kino, gerade wieder verhandelt wird, vielleicht, wie gesagt, nicht in einer extrem breiten Masse, aber man muss ja auch so Serien wie 4 Blocks dann auch einen enormen Erfolg in seiner Zeit dann zugestehen. Und ich glaube schon, dass das etwas Spannendes ist, was Zuschauerinnen und Zuschauer auch in unserer Retrospektive wiederfinden können, dass es das damals eben auch gab und dass es damals auch eine Attraktivität hatte, weil es auch Teil von gesellschaftlicher Wirklichkeit war. Also diese Überfälle, die schon gehäuft vorkamen, also Rudolf Thomé hat das gestern in unserem Talk auch nochmal zu Fremde Stadt bestätigt, das war an der Tagesordnung, dass man gelesen hat, Bank XY wieder überfallen und er hatte dann Probleme in einer Bank wirklich zu drehen, weil sie dann Befürchtungen hatten, okay, da passiert dann im Anschluss dann auch irgendwas mit uns. Das ist eine sehr spannende, also auch von, wie gesagt, von ihm als Zeitzeuge, eine spannende Darstellung, die, würde ich sagen, heute auch wieder Relevanz hat.
Auf der technischen Seite sind ja einige dieser Filme schon als Blu-ray erschienen, teilweise auch als UHD. Es gibt da also Restaurationen, glücklicherweise. Die sehen ja auch meistens alle sehr gut aus, weil sie auch in den vergangenen Jahren teils ja schon Liebhaberfilme waren, die immer mal wieder aufgelegt worden sind, immer mal wieder neu restauriert worden sind. Gibt es denn aus Ihrer Sicht so bestimmte Filme, wo Sie sagen, das ist gut, dass wir die jetzt im Programm haben, weil die sind noch nicht so stark beleuchtet oder vielleicht noch nicht so populär wie eben beispielsweise Blutiger Freitag oder Deadlock?
Ich muss dazu sagen, wir hatten große Probleme, überhaupt gutes Material für das Kino zu bekommen. Also wir haben für den Home-Entertainment-Bereich tatsächlich gute Outputs, also wir haben gute DVDs, Blu-rays, man kommt an die Filme, aber dann gutes Material zu finden, das an die große Kinoleinwand wieder zu bringen, das war wirklich eine Hürde und dank meiner Kollegin Anke Hartwig, die da wirklich enorm in die Recherche gegangen ist, konnten wir dann auch alles in einigermaßen guten Qualität zeigen. Ich glaube aber, dass das ein wichtiger Punkt fürs Filmerbe ist und für die Arbeit, die auch unser Haus betrifft, zu sagen, so etwas wie Rocker von Klaus Lemke müsste in einer besseren Restaurierung und Digitalisierung eigentlich fürs Kino vorliegen, weil wir wissen, wo eine Kopie sehr wahrscheinlich im Archiv liegt, aber das muss nochmal gehoben werden und da muss auch nochmal investiert werden, um auch diesen Teil der Filmgeschichte langfristig zu bewahren. Weil, wie gesagt, irgendwann reicht die Blu-ray dann leider auch nicht mehr aus. Und zum Glück gibt es sehr, sehr gute Restaurierungen. Mädchen mit Gewalt werden wir auch als Weltpremiere tatsächlich zeigen. Der ist noch nicht vorher, das DCP ist vorher noch nicht gelaufen, freuen wir uns sehr drauf. Das wird großartig aussehen. Aber ja, wir haben eben, wie Wolfgang Petersens Film, das ist ja sein Kinodebütfilm, den haben wir auf 35 mm gezeigt. Da gab es auch ein paar Hürden, sozusagen die gute Kopie zu finden, die auch dann englische Untertitel hat. Und da finde ich, da sollte man wirklich nochmal nacharbeiten, dass auch andere Filme sozusagen nochmal einen größeren Bekanntheitsgrad bekommen.
Gutes Stichwort. Es gibt ja im Gegensatz zum letzten Jahr tatsächlich zumindest ein paar Vorführungen wieder mit analogen Filmkopien, also 35 mm beispielsweise.
Korrekt, wir haben 3 Filme als 35mm Kopien im Programm. Wir hätten gern mehr gezeigt. Wir sind anfangs auch so an den Start gegangen, aber bei der Materialrecherche, wie ich es gerade beschrieben hatte, kam dann wirklich auch raus, dass wir manche Kopien nicht mehr spielen konnten. Zum Beispiel Jonathan von Geißendörfer, auch Debütfilm, also großartiger Vampirfilm, der auch extrem viel über seine damalige Zeit aussagt. Also es geht da auch viel um rechtsextreme Gruppierungen, rechte Gesellschaftsgesinnungen sozusagen, verpackt eben in der Vampirgeschichte. Wir haben Kopien gefunden, wo wir dachten, wir könnten sie spielen. Sie waren extrem rotstichig. Also wir haben dank des Filmmuseums München eine Schnelldigitalisierung bekommen, die super, super gut ist und wir zeigen können. Und das ist einfach schade, dass diese Filme dann doch nicht so vorliegen, wie wir sie uns gewünscht hätten fürs Festival.
Es gibt in diesen Filmen ja wirklich starke Frauenfiguren, Schauspielerinnen, die enorm cool sind, enorme Stärke beweisen auf der Leinwand und auch wirklich eine Präsenz haben und letztlich auch so ein bisschen den Film sozusagen illustrieren. Was aber ein bisschen fehlt, sind die Regisseurinnen in diesem Bereich. Da ist ja scheinbar in den 70ern eine Fehlanzeige gewesen.
Tatsächlich, ich habe lange recherchiert. Wir haben uns mit den Filmen von Mace Bills zum Beispiel auseinandergesetzt, um die Komödie dann doch nochmal im westdeutschen Kino nachzuspüren. Ich hatte tatsächlich aber auch Hemmungen davor, jetzt nur eine Frau als, sag ich mal, Quote mit reinzunehmen, was aber einfach auch nicht der Realität dann entsprach. Also Frauen haben in den 70ern gerade erst vermehrt angefangen, Filme zu machen. Und tatsächlich glaube ich, dass es eine gute Entscheidung war, das jetzt nicht sozusagen als Höhenbeispiel so mit reinzubringen. In den 80ern sieht das dann schon wieder anders aus. Da widmen sich Frauen dann auch vermehrt dem Genre und da hätten wir auf jeden Fall eine andere Auswahl, die wir präsentieren hätten können.
Heutzutage sieht es ja dann auch im Programm der Berlinale Gott sei Dank anders aus. Es gibt ja ein paar Genrefilme, sogar bis in den Wettbewerb haben sie es geschafft, wenn wir an Helene Cattet und Bruno Forzani denken. Aber auch die anderen Filme im Panorama, zum Beispiel The Ugly Stepsister aus Norwegen oder Honey Bunch aus Kanada, glaube ich. Das sind ja auch Regisseurinnen, die sich teilweise auf die 70er Jahre und das Genre, Stichwort David Cronenberg beispielsweise, ganz stark berufen. Und das ist ja eigentlich ein Genre, was heutzutage auch sehr von Regisseurinnen geprägt wird.
Ja, das glaube ich auch. Es gibt super spannende Entwicklungen, wie sich das sozusagen fortschreibt. Wir werden am Mittwoch einen Talk haben, wo wir junge Produzentinnen, Regisseurinnen, Regisseure da haben, um genau darüber zu sprechen, wie das ist, wenn man heute in Deutschland Horrorgenre machen will. Also es geht um Vampire und es geht um Untote und das Interesse ist ja auf jeden Fall da und auch der Nachwuchs, der sich gerne damit beschäftigen möchte und da eben einsteigen möchte. Und das finde ich großartig. Also ich träume gerne von einer Horror-Retrospektive. Wir haben einfach gemerkt, in den 70ern gibt es diese Ansammlung von Vampirfilmen. Also Vampir als Motiv war so das, was uns angesprungen hat. Jetzt nicht Zombies gab es auch, vielleicht eher so in der italienischen Produktion. Aber die Vampire, das war schon interessant. Und mit Lady Dracula eben auch einen Film, den wir gefunden haben, wo ich dachte, wow, es gibt natürlich weibliche Vampire, aber das so prominent auch in den Titel zu bringen, das ist also eine Trash-Horror-Komödie, die wirklich Spaß macht. Und ich glaube, dass die auch ein junges Publikum vor allen Dingen zieht. Und ja, und wir sehen den Trend eben auch heute. Also mit Love Sucks und so weiter ist das Vampir-Thema auch in Deutschland jetzt auch in der Serienlandschaft wieder hochgespült worden. Und es wird spannend sein, was bei uns im Talk dann auch gesagt wird, warum das immer noch so attraktiv ist.
Zum Schluss unseres Gesprächs gern noch mal ein Wort zum Ort, an dem wir uns befinden. Wir hatten ja beim letzten Jahr schon mal drüber gesprochen, die Kinemathek muss umziehen, ist mittlerweile umgezogen. Wir befinden uns hier im E-Werk. Das erste Mal, dass hier das jetzt auch geöffnet wird fürs Publikum, dass sie auch tatsächlich Filmaufführungen innerhalb der Kinemathek anbieten können. Platz genug ist hier ja. Vielleicht mal ein Wort zum Umzug zu den neuen Räumlichkeiten. Wie ist so der Eindruck nach den ersten Wochen hier im E-Werk in Berlin?
Ich würde sagen, es war ein spektakulärer Umzug, nicht nur, weil wir umgezogen sind während der Hochphase in den Vorbereitungen der Retrospektive und Berlinale Classics, sondern weil wir einfach als Museum, als Archiv, ich weiß nicht, wie viel Kubikmeter bewegt haben sozusagen. Ja, wir sitzen jetzt hier im 4. Stock des E-Werks. Wir bespielen fast jede Etage von diesem Gebäude. Jede Etage sieht anders aus. Es macht großen Spaß, dieses Gebäude auch erstmal kennenzulernen und in diesen denkmalgeschützten Wänden sich umzusehen, weil es gibt viel zu entdecken, man verläuft sich manchmal auch gerne und dass wir dieses Kino bei uns in der ganz großen Halle jetzt installiert haben als Pop-Up-Kino, wo die Leute einen kleinen Wow-Effekt haben, wenn sie die Halle sehen, super schön beleuchtet abends, die Möglichkeit, sich einen Drink zu nehmen, mit ins Kino reinzunehmen, ist wahnsinnig toll für uns, ist auch, glaube ich, wahnsinnig toll für Rainer Rother als scheidender Direktor, weil das, wie gesagt, das erste Mal in der Geschichte der Retrospektive ist, dass wir in den eigenen vier Wänden retrospektive Screenings anbieten und das Publikum ist da und wir genießen jeden Abend eine Vorführung mit dem Publikum.
Vielen Dank.
Dankeschön.